Münich FM auf Radio Lora 92,4.
Münich FM, Radio Lora, doch seine Kinder bedacht.
Guten Abend, Tunshörer. Hier ist Radio Lora 92,4 Münich FM. Ich habe heute Abend Herrn Lars Mentrup bei mir. Freifunk, bereits 1200 Hotspots in München und Umland. Das ist die Frage. Herr Lars Mentrup, können Sie sich bitte kurz vorstellen?
Ja, hallo. Danke, dass ich hier sein darf. Mein Name ist Lars Mentrup. Ich bin so um die 40, freiberuflicher Unternehmensberater. In meiner Freizeit tätig in der SPD, Kunstvereinsvorstand in den Domag-Ateliers. Hier aber wegen Freifunk.
Genau, Freifunk. Sie sind ja auch in der SPD, in Ortsverband Schwabing.
Ja, richtig, ja. Schwabing, Alte Heide. Das ist sozusagen entlang des Englischen Gartens bis etwa zum Föhringer Ring.
Genau, und das ist hier BA12, da sind Sie Mitglied. Ja, wie wird man überhaupt zu so einem BA-Mitglied? Ist das Angeborenes?
Ja, man stellt sich zur Wahl. Die Partei stellt einen dazu auf. Ja, also man entscheidet sich, gewählt zu werden, geht auf diese Aufstellungskonferenz von der SPD und dann entscheiden die Mitglieder darüber, welchen Listenplatz man bekommt. Diese Liste wird dann dem Wähler vorgelegt. Der kann dann entscheiden, nimmt er eine andere Partei oder die SPD. Und die SPD ist relativ stark im Bezirksausschuss 12 und ich bin da jetzt mit reingerutscht, sozusagen.
Also man kann die Partei sogar wählen, oder wie?
Man kann die Partei wählen, wenn man möchte. Ich denke, gerade in Schwabing, Freimann, sind wir sehr gut aufgestellt und machen eine gute Politik. Insofern mache ich gerne Werbung dafür.
Die Parteien wählen Sie ja vorher, oder nicht? Müssen Sie in der SPD sein?
Nein, niemand muss in der SPD sein. Ist auch so, dass Parteilose mit auf die Liste genommen werden. Wenn man gute Leute hat und die der Partei nicht beitreten möchten, kann man die trotzdem auf die Liste setzen und die Bürger wählen dann aus, wen sie davon wirklich im Parlament haben wollen.
Das ist ja urdemokratisch.
Ja, so soll es sein.
Aber die Stadtrat funktioniert aber anders.
Der Stadtrat funktioniert im Grunde eigentlich auch so. Allerdings haben die Parteien dort genügend eigene Kandidaten, die sich alle sozusagen um die Plätze hauen und stechen. Und ich denke auf vielen Listen, nicht nur der SPD-Liste. Und dort sind dann meistens Parteimitglieder zur Wahl. Bei kleineren Gruppierungen nicht.
Das hört sich spannend auch. Und jetzt sind Sie da drin. Und was macht man so als BA-Mitglied?
Also ich bin im Ausschuss Umwelt und Verkehr und beschäftige mich hauptsächlich mit Themen, die jetzt die Straßenplanung, die Buslinienplanung, Verkehrsplanung angeht. Ganz konkret kümmere ich mich jetzt darum, dass Bewohner aus der Parkstadt Schwabing, ein neues Gebiet, das dort gebaut worden ist, ein bisschen mehr Ruhe vor dem Verkehr finden. Und da versuche ich mit dem Kreisverwaltungsreferat und dem Planungsreferat eine Lösung zu finden, wie man da ein bisschen für Beruhigung sorgen kann. Es ist auch im Vorfeld zum Beispiel so, dass man im Domagpark, auch ein neues Viertel, das dort gebaut wird, mit einem ganz neuartigen Mobilitätskonzept versucht, Verkehr von vornherein zu verhindern oder zu vermindern. Und auch da setzt sich dann der Bezirksausschuss ein.
Das sind ja ganz wichtige Sachen, die in unserer Stadt passieren und Sie dann halt teilnehmen können an dieser Entscheidung. Gibt es auch Gehör?
Ja, ich würde mal sagen, wenn es um Bezirksthemen geht, findet man Gehör. Und wenn man es richtig anstellt, findet man sogar bei stadtweiten Themen Gehör. Also da muss ich jetzt sozusagen ein bisschen ausholen, weil man so eine Kombination aus Partei- und Bezirksausschussarbeit hat. Also ich engagiere mich dann in der SPD auf Stadtebene für ein Thema und unterstütze dann über den Bezirksausschuss das Thema nochmal. Das geht zum Beispiel bei Stolpersteinen so, dass man sich innerhalb der Partei für eine Meinung einsetzt und die durchsetzt. Also die Stadtpartei München hat sich für die Stolpersteine eingesetzt auf die Initiative von meinem Ortsverein. Wir haben über den Bezirksausschuss auch gefordert, dass die Stolpersteine eingeführt werden und da kombiniert man die Mittel, die man hat, um die höhere Politik davon zu überzeugen, dass das kommt, was man möchte.
Also es klappt.
Es klappt. Bei den Stolpersteinen wird es wohl noch eine Zeit lang dauern, aber bei vielen anderen Themen kann man tatsächlich was bewegen. Also es ist zäh, man muss drum kämpfen, man muss dranbleiben, aber es tut sich was.
Es geht um unsere Stadt München speziell, um Stadtbezirke.
Ja.
Sie bekommen Gehör, aber Sie machen das freiwillig, ehrenamtlich, oder nicht?
Ja, das ist alles ehrenamtlich. Vielleicht in dem Zusammenhang, wer noch alles kandidieren kann. Es kann nämlich jeder EU-Bürger darf kandidieren auf diesen Listen. Listen, wie im normalen Kommunalwahlrecht. Und die Bezirksausschüsse haben bestimmte Rechte, Anhörungsrechte, auch Entscheidungsrechte zum Teil. Nicht viele, aber ein paar haben wir. Da kann man dann sein eigenes Stadtviertel mitgestalten, also richtig Demokratie mitmachen. Ein Beispiel vielleicht ganz konkret. Letztes Jahr habe ich einen Antrag gestellt, dass in der Leopoldstraße mehr Fahrradstellplätze kommen. Und die kommen jetzt. Das Fahrradabstellkonzept, die dritte Runde, wurde jetzt ergänzt an der Leopoldstraße. Es fallen ein paar Kfz-Parkplätze weg und dafür werden Fahrradstellplätze gebaut. Ganz konkret vor der Haustür.
Und das weiß niemand, dass Sie daran schuld sind?
Das weiß niemand, nein. Aber jetzt wissen es mehr.
Okay, aber das muss man immer auch nie wissen, oder? Das macht man trotzdem.
Ich bin da stolz drauf, mitzubekommen, dass was man da tut, auch wirklich Realität wird. Also das ist schon Befriedigung genug, darüber zu sprechen. Zum Beispiel hier ist natürlich auch wichtig, um die Mitbürger dafür zu gewinnen, mitzumachen. Weil ohne die Mitbürger kann man nichts machen. Also man braucht schon auch die Unterstützung und auch eventuell der ein oder andere, der in die Parteien eintritt, egal in welche, sage ich mal, in die demokratischen und sein Viertel mitgestaltet oder seine Stadt oder sein Land.
Genau, aber jetzt habe ich eine ganz schwierige Frage. Jetzt haben wir so viele Flüchtlinge und Migranten in München. Wir haben eine Stadt mit knapp 40% Migrantenanteil und nur die Migranten, die aus EU-Ländern stammen, haben das Wahlrecht und aus Drittstaaten, also die außerhalb der EU sind, haben keine. Und die meisten Migranten kommen jetzt aus den Drittstaaten. Mhm. Haben die überhaupt Mitspracherecht?
Politisch eher, also wenn es um Wahlen geht, nicht. Das ist auch ein Punkt, den ich persönlich etwas kritisch finde. Man spricht viel über Flüchtlinge, aber mit Flüchtlingen spricht man nicht und politisch ist man auch gar nicht gezwungen, mit Flüchtlingen zu sprechen, weil sie ja letztlich keine Stimme abgeben können. Das finde ich persönlich auch eine Schwäche. Es gibt auch in den Unterkünften keine Art Flüchtlingsräte oder so, dass die sich selbst organisieren, um auch sich und ihre Bedürfnisse zu vertreten. Ich finde so ein Konzept wie das Refugees Emancipation anstrebt, eben die Flüchtlinge mehr zu integrieren, auch selbst sich zu helfen, ein super Ansatz. Ich sehe es nur nicht, wie es letztlich dann in die Politik durchschlägt, weil die Politik natürlich schon darauf achtet, wer wählt sie und auf wen muss sie hören und auf wen muss sie nicht hören. Das kann man ganz ehrlich mal hier so sagen.
Authentisch, einzigartig, herzlich. Özgün, ich siz candan.
Gut, aber wenn 40% eines Stadtes entfällt, ja, als Wähler, gar nicht gehört werden muss, das ist ein bisschen Antidemokratie auch.
So weit würde ich jetzt nicht gehen. Also die Frage ist dann, da kommt man so auf eine Grundsatzfrage. Letztlich könnte man ja sagen, jeder, der hier vor Ort ist, darf mitwählen. Oder interessiert es jemand aus Österreich auch, was in Deutschland passiert? Darf der dann hier auch mitwählen, weil es ihn interessiert? Weil ihn das letztlich vielleicht betrifft, was Deutschland macht, weil dann Österreich ähnliche Dinge vielleicht vollzieht? Das ist ein schwieriger Begriff, aber hier ganz konkret denke ich schon, dass die Rechte von allen Bürgern, die in München sind, die ganz konkret betroffen sind, auch von den Dingen, die hier passieren, mit sich engagieren können sollen, passiv und aktives Wahlrecht haben sollen.
Genau, also jeder, der EU-Bürger ist und sechs Monate in München lebt, hat das aktive Wahlrecht. Ja. Wenn ein türkischer Gastarbeiter, der aus 70er Jahre hier gekommen ist und der 55 Jahre oder 50 Jahre in München lebt und keine deutsche Staatsbürgerschaft hat, weil man ihm das schwer gemacht hat, der hat kein Wahlrecht. Und jetzt verlangt man von ihm, integrier dich, mach mit und dann hält man ihn für doof und sagt, ja, also wählen darfst du bei uns nicht. Dann hält er sich, bin ich denn doof oder was? Was soll ich denn mitmachen, wenn mir das gar nicht gegeben wird? Zum Beispiel, wenn ein Migrant bei MBA ein Rederecht haben will, wie läuft denn das?
Das ist relativ einfach. Alle Sitzungen sind öffentlich. Die Rederecht grundsätzlich haben die BA-Mitglieder selbst, die gewählten Mitglieder. Und auf Antrag eines Mitglieds im BA wird dann einem Gast das Rederecht erteilt. Also da darf jeder mitreden. Abstimmen dürfen nur die BA-Mitglieder. Und dafür muss man halt im richtigen Zeitpunkt alle 6 Jahre an dem richtigen Ort gewesen sein, um auf diese Liste zu kommen. Und dann natürlich nach deutschem Recht auch wählbar sein.
Also zum Beispiel ein EU-Bürger kann in diesem Gremium Dinge mitmachen.
Ja.
Aber einem, sagen wir mal jetzt Türken oder Albaner oder jetzt Syrer, die schon länger hier leben, länger als 6 Monaten, haben das Wahlrecht nicht. Also wenn wir von Urdemokratie sprechen.
Ja, wenn sie die deutsche Staatsbürgerschaft eben annehmen oder eins der EU-Länder.
Genau. Ja. Also ich wollte nur darauf jetzt hinweisen, ja. Wir reden von Urdemokratie, aber auch das ist nicht urdemokratisch, sondern da gibt es auch Feinheiten. Das wollte ich nur sagen. Genau in der BA fällt mir ja immer mehr auf,
ja.
Dass eben genau die Menschen, die hier 40% immer gerne gesprochen wird, dass sie voll integriert sind, aber politisch eigentlich wie vor 2000 Jahren, wie im alten Athen, die Sklaven dürften auch nicht wählen. Ja? Das ist eben so. Also Ausländer, Sklaven und Frauen dürften damals nicht wählen. Also es ist schon besser geworden, die Frauen dürfen schon wählen.
Ja.
Aber die anderen...
Ein Teil der Ausländer auch schon.
Ein Teil der Ausländer sind privilegiert über die EU,
ja.
Aber die anderen Ausländer nicht. Also das heißt, wir sind dem Athener Demokratie ein bisschen weitergekommen 2000 Jahre später. Aber das wollte ich einfach mal mit auf den Weg mitgeben. Wenn wir von Urdemokratie meinen, da muss es auch die Regeln gerne... In 6 Staaten, glaube ich, im EU kann man Kommunalwahlen auch Drittstaaten wählen.
Ja, okay.
Das gibt, also Deutschland ist eine Ausnahme, keine Normal.
Ja, okay.
Das wollte ich nur mitsagen, wenn Sie schon so von Urdemokratie reden und sehr viele Flüchtlinge für die Migranten sich einsetzen, das wäre noch ein Punkt, wo man sich auch einsetzen kann, weil sie so aktiv sind. Deswegen habe ich Ihnen das erzählt.
Ja. Man könnte da jetzt in die Nationalstaaten-Debatte eintreten und wie aktuell ist das? Ich hatte eigentlich bis vor 1-2 Jahren gedacht, Nationalstaaten werden sich überholen, sind eigentlich vom Konzept überholt, weil die Wirtschaft so stark ist, dass sie supranational handeln kann und eigentlich die Rechtssetzung dort so stark werden muss, damit sie dagegen steuern kann. Und sich die Nationalstaaten letztlich wie kleine Herzogtümer im Rheindeutschen Reich aufführen, aber eigentlich zusammenhalten müssen, um gegen die Wirtschaft aufstehen zu können, auch intellektuell neue Konzepte zu entwickeln, wie man mit der Wirtschaft mithalten kann. Und da ist jetzt aber leider in den letzten beiden Jahren so zurückgefallen worden, auch in der EU, auf diese Nationalstaaten, dass man da wohl auf sehbare Zeit erstmal nicht diesen Schritt machen kann, vielleicht
Vereinigte
Staaten.
Oder will?
Die Frage ist immer, wer will? Ich würde gerne. Ich würde gerne. Und andere, die vielleicht konservativer eingestellt sind und nicht so progressiv, die wollen vielleicht eher die altbekannte Nationalstaatsregelung. Aber die sind ja auch erst 150 Jahre alt. Also.
Genau, irgendwann sind die auch alt.
Genau.
Radio Lora bezahlt jährlich über 3.000 Euro an die Telekom für die Leitung zum Funkturm. Helfen Sie uns bei der Bewältigung unserer Aufwendungen und werden Sie Mitglied im LoRa-Förderverein für 40 Euro im Jahr. Informationen gibt's unter 089 480 2851 oder im Internet unter lora924.de.
Also jetzt können wir mal über Ihren zweiten Aktivität sprechen.
Ja.
Freifunk. Und da haben wir uns ja kennengelernt, weil Sie für diese Freifunk-Idee ja begeistern waren. Ich habe mich auch begeistern lassen, weil die Idee fand ich einfach gut. Freifunk, was ist denn das?
Ja, vielleicht, wie ich dazugekommen bin. Ich wollte als Bezirksausschussmitglied den Flüchtlingen Schwabing-Freimann Internet besorgen. Guter Freund, der Paul Huf, der sich in der Flüchtlingshilfe engagiert und da Konzepte, künstlerische Konzepte entwickelt und sozialpädagogische Konzepte, um jungen Flüchtlingen zu helfen. Der hat mich da inspiriert, dass ich auch Flüchtlingen helfen will. Und da ich eher technisch orientiert bin, habe ich gedacht, Internet, das brauchen die, aber wie? Ja, und Freifunk ist, habe ich dann in Zeitungen gelesen und dann bin ich zu einem ersten Treffen hier in München gegangen Ende August und war sofort Feuer und Flamme, weil ich das Konzept verstanden habe, wie leicht das ist, wie günstig das zu erreichen ist und welche Power hinter dieser Gemeinschaft der Freifunker steht. Und Freifunk selbst ist bestes Beispiel für Hackertum. Ja. Man nimmt ein Gerät, das der Hersteller gebaut hat, man darf dort freie Software drauf spielen, darf das abwandeln und dann kann man dieses Gerät für einen guten Nutzen einsetzen, den man sich selbst aussucht. Und das ist in dem Fall Flüchtlingsunterkünfte mit WLAN versorgen und den Flüchtlingen dort Internet bringen. Also ein Gerät kostet im günstigsten Fall 15 Euro. Das kann jeder haben. Also Freifunk wurde nicht für die Flüchtlinge erfunden, sondern dafür Städte möglichst mit WLAN in der Öffentlichkeit flächendeckend auszubauen. Jetzt wird es halt bei den Flüchtlingsunterkünften richtig, richtig nützlich, dieses Konzept.
Und wie funktioniert das? Reden wir von dem Verein. Was ist denn da Verein? Sie sind ja auch dort mit aktiv jetzt. Wann hat sich das gegründet? Was macht dieser Verein und wieso machen Sie da mit?
Ja, die Idee hat mich begeistert. Deswegen mache ich da mit. Die Idee begeistert auf ganz vielen Ebenen. Und die organisatorische Ebene ist auch schon für sich ein eigenes Thema im Grunde. Es gibt Freifunk Deutschland. Das ist eine Community. Da gibt es einen Förderverein. Aber im Grunde kann jeder, der sich so ein Gerät kauft und daheim aufstellt, der ist Freifunker. Kein Mitgliedsbeitrag, keine Genehmigung, Anträge oder irgendwas, sondern einfach mitmachen. Ja? Und das gilt deutschlandweit. Es hat sich in jeder Stadt so ein eigener Freifunk-Community zusammengetan. In Berlin, Hamburg, München, dann im Rheinland, in Frankfurt. Jede Stadt darf auch machen, was sie will. Also jeder kann so dieses Freifunk-Konzept nehmen, ein bisschen abwandeln, ein bisschen gucken, wie er das gerne hätte. Und in München hat sich da vor etwa anderthalb Jahren eine recht gute Gemeinschaft gebildet, die jetzt sehr gewachsen ist und mittlerweile 1200 Hotspots in München und Umland aufgebaut hat. Damit hat sich jetzt ein relativ dichtes Netz schon gebildet in München, wo man kostenlos ins Internet gehen kann, weil die eine oder andere Person denkt, ein bisschen von seinem Internet abgeben zu können für die Öffentlichkeit und für jeden, der es gerade braucht.
Also was muss man da abgeben? Ja. Bandbreite, Geld?
Kein Geld, das ist ja der Witz. Man kann eigentlich so ein Gerät kaufen, man hat kein Abo oder irgendwas, sondern man gibt ein bisschen Bandbreite ab von seinem Internet, ein bisschen Geschwindigkeit. Die Daten werden aber auch getrennt, also jeder, der über Freifunk surft, kommt nicht in das private Netz des jeweiligen Anbieters sozusagen. Also wenn Sie jetzt gerade in der Arbeit sind, liegt ja Ihr Internet praktisch brach zu Hause. Warum soll dann nicht jemand drüber surfen können, wenn das sicher ist für Sie?
Wie macht man das sicher? Wegen Datenschutz?
Genau. Also die Daten, die über so ein Freifunkgerät, das ist ja ein extra Gerät, die da drüber kommen aus der Öffentlichkeit, weiß man ja nicht, wer das ist, was der da macht. Die werden verpackt, die werden verschlüsselt und an einen Server im Internet geschickt von Freifunk und von dort dann ins europäische Ausland weitergeleitet. Und das Ganze nennt sich VPN-Tunnel. Das ist jetzt ein bisschen technisch, ist aber praktisch wie ein Firmennetzwerk. Ein Mitarbeiter fährt irgendwo hin ins Ausland oder auch ins Umland und verbindet sich mit dem Firmennetzwerk. Dafür werden VPN-Tunnel verwendet. Das ist verschlüsselt, damit da keiner reingucken kann. Und dann gehen diese Daten ins Ausland und von dort, das ist jetzt der Clou, kann ein Abmahnanwalt die Störerhaftung nicht durchsetzen. Ja, also in Deutschland sind ja die ganzen WLAN verschlüsselt und zugesperrt. Und wenn man ins Ausland kommt, wundert man sich, dass das alles ohne Schlüssel geht. Bei uns gibt es die Störerhaftung in Deutschland. Das ist ein Spezifikum aus Deutschland mit Freifunk. Da gibt es mehrere Ebenen, warum Freifunk legal ist. Aber eine Möglichkeit ist eben, diese Daten zu verschlüsseln, ins Ausland zu schicken. Und die Abmahnanwälte können in den Niederlanden, Schweden oder Italien eben die Störerhaftung nicht durchsetzen.
Du,
ich,
wir
zusammen.
San Ban
ist billigte.
Das ist quasi durch einen Tunnel. Das ist ja noch sicherer als das eigene Internet eigentlich.
Ja, in gewisser Weise schon. Aber, und darauf muss ich jetzt auch hinweisen, der Weg, also das WLAN selbst, ist unverschlüsselt. Also wenn Sie sich mit dem Handy Freifunk verbinden mit dem Internet, dann ist der Weg von Ihrem Handy bis zu diesem WLAN-Router unverschlüsselt. Und da müssen Sie dann selber gucken, dass Sie einen Virenscanner haben, dass Sie eine Firewall haben oder ähnliches. Da ist auch das Konzept von Freifunk oder überhaupt von diesen Technikern ist eigentlich, dass die Leute nicht bevormundet werden sollen, ja, sondern die sollen selber lernen, wie sie sich sicher im Internet bewegen, damit sie emanzipiert und selbstständig agieren können. Und vielleicht noch ein Aspekt von Freifunk, der toll ist, die Geräte verbinden sich untereinander. Und man kann es so machen, dass Sie jetzt gar kein Internet zu Hause haben. Wenn Ihr Internet auch einen Freifunkknoten aufstellt und Internet hat, dann kann er Ihnen ein Stück abgeben. Und damit ist es eigentlich auch möglich, dass jemand, der gerade arbeitslos ist oder irgendwie anders sozial benachteiligt, finanzielle Einbußen hat, sich so ein Gerät aufstellt, kostet ja 15 Euro, einmal da drauf flashen und schon hat er Internet, wenn irgendwo in der Umgebung jemand auch einen solchen Knoten hat. Also das ist ein tolles Konzept, die Knoten verbinden sich untereinander und dadurch kann letztlich, wenn mal alle mitmachen würden, also wenn nächste Woche alle sich so ein Gerät bestellen in München, könnte man übernächste Woche in ganz München flächendeckendes Internet haben.
Dann könnte man einige Punkte ausschalten und trotzdem würde es gehen.
Genau, das ist das andere Konzept daran. Wenn jetzt jemand einfach seinen Knoten ausschaltet, sind noch genügend andere da. Wenn bei Ihnen das Internet ausfällt, meinetwegen Telekom oder Vodafone, hat vielleicht der Nachbar eine andere Firma und dann surfen Sie bei dem übers Internet mit. Also es hat diesen Ausfallcharakter. Könnte man auch bei Katastrophenschutz einsetzen, wenn irgendein Katastrophenfall ist, könnte man sehr schnell WLAN-Netze aufbauen damit. Also es gibt ganz viele Aspekte, wofür das einsetzbar ist. Am 1. September sind ja die Züge aus Ungarn gekommen und dort ist Freifunk hingegangen und hat am Hauptbahnhof, dort wo das Kinder- und Jugendmuseum ist, Internet gespendet bekommen vom Kinder- und Jugendmuseum und dort ringsherum solche Freifunkknoten aufgestellt und schon hatten die Flüchtlinge, die kamen, Internetverbindung. Über Nacht. Also
genau, das
geht sehr schnell.
Ja. Das stimmt. Also jeder hat da rumgesurfen können und ich wusste nicht, wie sie es machen.
Ja.
Und das waren Sie quasi.
Das waren wir von Freifunk. Und vielleicht noch ein Aspekt, weil die Flüchtlinge hier im Vordergrund stehen, aber die Polizisten haben übrigens auch darum gebeten, dass dieses Netz ein bisschen erweitert wird, damit andere darüber surfen können, vielleicht auch die Polizisten selbst, die ja gerne auch mal Internet haben wollen. Und so, wenn ich jetzt mal auf die Flüchtlingsunterkünfte zu sprechen kommen darf. In den Flüchtlingsunterkünften, wenn wir dort Internet anbieten, dann ist das natürlich auch wieder für alle da. Also für die Mitarbeiter dort, für die Helfer.
Eigentlich für alle.
Ja, genau.
Also alle Menschen, die das erreichen können, können das auch nutzen.
Genau.
Und es kostet nichts. Man muss sich nicht einwählen. Es gibt kein Passwort.
Es gibt kein Passwort. Das WLAN heißt münchen.freifunk.net. Das ist offen.
Einfach muss man da reingehen. Irgendwas runterladen? Irgendwas?
Nix.
Gar nichts?
Nix. Das ganz ist einfach.
Also gibt es eine App dafür, die man installieren muss?
Nein, einfach.
Nicht mal das.
Wenn Sie ein WLAN suchen, dann ist da ein offenes WLAN. Das heißt münchen.freifunk.net. Und dann einfach reingehen. Sie brauchen keine Akzeptieren-Buttons drücken, nix. Einfach rein.
Kein Passwort, kein gar nichts.
Ganz einfach.
Das ist ja zu einfach.
So soll's sein.
Das geht gar nicht. Das müssen wir abschaffen. Nee, das war nur Spaß.
Ja, ich glaube, Sie verstehen langsam, warum ich so begeistert bin.
Genau, also Sie haben mich an dem Tag ja auch begeistert. Deswegen stehen wir hier und machen ja auch diese Sendung. Ich habe ja auch Ihr Werbeplakat oder das von Flyer, habe ich mir gleich ins Heft geklebt und dachte mir, verdammt, das muss man doch noch bekannter machen. Nicht nur ich will dabei sein, sondern auch andere.
Ja.
Wie kommt man jetzt an Sie ran? Wie können wir so ein Gerät kaufen, holen?
Ja, also das ist
wo
gar nicht...
Wo kann man so ein Gerät kaufen?
Ja, überall eigentlich.
Braucht es ein Software, den man extra drauf haben muss?
Ja, die braucht man. Also nochmal zum Kauf. Also das sind handelsübliche Geräte. Man schaut am besten bei uns auf der Webseite vorbei, bei ffmuck.net. Schaut, welche Geräte wir unterstützen. Das sind ganz normale handelsübliche WLAN-Router. Die können Sie beim Mediamarkt oder Amazon oder wo auch immer kaufen. Anbieter Ihrer Wahl. Dann kommt da eine neue Software drauf. Die Freifunksoftware, dann kann man das Gerät an die eigene Fritzbox oder wie auch immer die Dinger heißen, die man zu Hause stehen hat, anschließen und läuft. Also das sind ganz wenige Schritte. Wer das selber nicht so ganz sich zutraut, es gibt einmal im Monat ein Treffen in der Schleißheimer Straße 41, letzten Mittwoch im Monat. Also dort einfach vorbeikommen und wir helfen.
Also unterm Arm einen
WLAN-Router
genau. Klemmen, da hingehen und dann programmieren lassen, nach Hause mitnehmen und schon läuft die Sache.
Genau, ganz simpel.
Besser geht's ja nicht.
Ja, also ich bin begeistert nach wie vor davon. Dieses Konzept setzen wir halt jetzt auch bei den Flüchtlingsunterkünften ein. Wir werden dort jetzt mit Finanzierung in den städtischen Unterkünften diese Gebäude alle versorgen. Wir brauchen einen Internetanschluss, den haben wir selber nicht. den müssen wir bestellen. Und ab diesem Internetanschluss werden wir dann diese gesamten Unterkünfte versorgen, nach und nach, auf ehrenamtlicher Basis. Und die Stadt stellt uns die Geräte zur Verfügung.
Warum ist das so wichtig für die Flüchtlinge, das Internet?
Also das Deutsche Kinderhilfswerk hat mal eine Umfrage gemacht und die Kinder, die befragt wurden, haben gesagt, Internet ist für sie wie Essen. Ja, also es ist einfach ein Grundbedürfnis, Kommunikation zu haben. Die sind zum Teil alleine hier in Deutschland und wollen mit ihrer Verwandtschaft Kontakt aufnehmen. Das ist der eine Aspekt, also mit Freunden und Verwandten in der Heimat Kontakt behalten. Ja, und der andere Aspekt ist natürlich die Integration hier im Land. Also man kann online Sprachen lernen, man kann medizinische Begriffe, die man vielleicht nicht versteht, nachschauen nochmal. Man kann Jobs suchen, wenn man irgendwann mal so weit ist, dass man hier anerkannt wurde. Man muss, wenn man eine Wohnung sucht, muss man praktisch im Internet aktiv sein. Also in den Zeitungen, wenn man sucht, dann steht da vielleicht eine Wohnung drin, irgendein Oldschool-Vermieter. Ja. Also es gibt ganz viele Sachen, aber auch ein Thema ist einfach die tagtägliche Beschäftigung, vielleicht ein bisschen Unterhaltung, Ablenkung vom Alltag finden, die man im Internet geboten bekommt. Und dort sind die Flüchtlinge ja nicht anders als wir. Die haben auch in ihren Heimatländern Smartphones, ja. Das heißt, die bekommen die nicht hier geschenkt, wie es manchmal vermutet wird, sondern die bringen die auf ihrer Flucht mit nach Deutschland. Die brauchen die Handys elementar für diese Flucht, weil sie damit navigieren und Kommunikation aufrechterhalten. Und mit diesen Handys können sie dann in Deutschland sich auch orientieren und integrieren und Kontakt aufnehmen mit ihren Betreuern, mit der Heimat.
Also Kommunikation ist elementar?
Ja.
Was haben die Kinder gesagt? Wie das Essen?
Ja.
Wie die Luft?
Internet ist gleich mit Essen.
Genau, manche Kinder essen gar nichts und surfen nur noch. Wegzubringen von dem Internet ist es schwierig.
Ja, ja. Ja.
Ich glaube, das geht manchmal vor dem Essen sogar.
Ja.
Aber ich wollte nur damit sagen, wie wichtig Kommunikation in unserer Zeit ist. Dann ist es ja eine Kommunikationszeitalter.
Ja.
Und ich freue mich, dass ich das jetzt kennengelernt habe und bedanke mich herzlich und wünsche Ihnen viel Erfolg. Dankeschön.
Ja, vielen Dank, Herr Gensch. Ich war sehr gern hier. Danke.
Danke.
Vielen Dank, dass wir bei Ihnen waren.
Bis nächsten Montag um 21 Uhr hören Sie rein.
Bizimle beraber olduğunuz için teşekkür eder. Gelecek pazartesi günü saat 21'de yine buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın.
Tschüss.
Sampai jumpa lagi.